Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ja, guten Morgen. Wir haben uns heute etwas verteilt. Wimmert Speyer deckt heute Deutschland Nord-Süd ab und auch etwas in den Osten. Das heißt konkret, Reinhard ist in Hamburg, Detlef und Elze sind in Augsburg, Steffen und Heide sind in Heilbronn. Wir übernehmen Deutschland. Nein, okay. Nee. Freue mich, euch zu sehen, freue mich, hier zu sein. Ich will etwas mit euch über Sturm und Stürme reden. Das Sturm und Sturm und Sturm ist nicht das Gleiche. Und vor allem, wie man auf Sturm reagiert, ist ja nicht das Gleiche. Wenn andere Leute sagen, oh, jetzt wird's aber stürmisch, ich muss schnell nach Hause, sagt mein Neffe, yay, ich muss raus aufs Wasser. Der ist Kitesurfer und der liebt es, wenn ordentlich Wind ist. Dann fängt es an, Spaß zu machen. Sturm und Sturm ist nicht das Gleiche. Ich möchte mit euch heute über zwei, aber eigentlich über drei Stürme rede. Eigentlich über vier. Fangen wir mal mit zwei an. Wir haben im Matthäusevangelium zwei Geschichten mit Jesus im Sturm. Die erste Geschichte steht in Matthäus 8. Jesus ist auf dem Weg über den See mit seinen Jüngern. Und es kommt ein Sturm und Jesus pennt. Der Sturm wird so heftig, dass die Jünger, da waren ja ein paar Fischer dabei, und Fischer kennen sich aus, mit auf dem Wasser sein und so, dass die in Aufregung, ich finde das immer so witzig, die Jünger wecken Jesus, ist es dir egal, wenn wir sterben, sagen sie dem Retter der Welt. Jawohl, da haben sie von Jesus grundlegend was noch nicht verstanden gehabt. Jesus steht auf, gebietet dem Sturm, der Sturm hört auf, die Jünger sind verwundert und dann regt Jesus sich auf, warum die Jünger das nicht selbst gemacht haben. Das ist eine Fruststelle für mich, weil es ist ja nicht so, dass ich das noch nie probiert habe, dem Sturm zu gebieten. Ganz unter uns hat noch nie geklappt. Und ich frage mich dann, wenn ich sowas lese, ob Jesus sich über mich auch aufregt. Wenn wir aber mal die Geschichte außenrum betrachten, um den Sturm besser zu verstehen, dann das ist es das, wo Jesus gerade herkommt. So im Kontext gesprochen, passieren um Jesus rum die ersten Heilungen, hat gerade die Schwiegermutter von Petrus geheilt und so, und er spricht über die Kosten der Nachfolge mit seinen Jüngern, und dann sagt er, lass uns mal über den See fahren, und diesmal fahren sie über den See von Osten nach Westen. Nee, andersrum, von Westen nach Osten. Sie fahren von Westen nach Osten. Das heißt, von Galiläa, wo sie herkommen, in eine Gegend, die eigentlich gar nicht Israel ist. In eine Gegend, die heißt Dekapolis. Die 10 Städte, eine griechische Gegend eigentlich, griechisch geprägt, griechische Kultur. Und als sie dort ankommen, das Erste, was Jesus macht, ist, er treibt mal locker 1000 Dämonen aus dem einen Typen. Er fragt, das ist da, wo er fragt, ja, Herr, wie heißt du? Legion, weil wir sind viele. Und das ist die Sache mit der Schweineherde. Das sagen wir, ja, spätestens bei der Schweineherde muss man merken, das ist nicht Israel. Das waren nicht so die Schweinezüchter mit ihrem Koscher-Ding und so. Aber man weiß, dass Jesus weiß, er geht in den geistigen Kampf rein. Warum? Das war eine griechische Gegend, genannt die 10 Städte. Besetzt aber von der römischen Legion, deren Standarte ein Wildschwein war. Das Standartentier, mit dem sie sich eins gemacht haben, war ein Wildschwein. Deshalb gab es dort eine Schweineherde. Das waren die Lieblingstiere der Besetzer. Das war das Zeichen ihrer Macht. Und wie reagieren diese Dämonen, als Jesus ihnen begegnet? Wir wissen, wer du bist, du Sohn Gottes. Bist du gekommen, uns vor unserer Zeit zu quälen? Der Sturm war kein natürlicher. Die wussten, die dämonischen Mächte, die Jesus konfrontiert hat, wussten, was kommt. Das war kein natürlicher Sturm. Oh, wir haben ein Problem. Holen wir den Kite raus zum Surfen oder gehen wir jetzt unter? Das war ein dämonisch initiierter geistiger Sturm. Deshalb hat ein Wort von Jesus auch genügt, um den zu legen. Deshalb konnte Jesus ganz locker durch diesen Sturm schlafen und hat seine Jünger gesagt, wie lange muss ich denn bei euch sein? Ne? Erkennt ihr diese Dynamik noch nicht? Warum steht ihr nicht auf und gebietet dem? Es gibt Stürme, da müssen wir erkennen, wo sie herkommen. Und die Reaktion ist, das sind Stürme, die dürfen uns nicht den Schlaf rauben. Ich liebe diese Geschichten von Smith Wigglesworth. Als Satan ihm in der Nacht begegnet ist, Smith Wigglesworth wacht auf mitten in der Nacht und Satan steht an seinem Bett. Und die Reaktion von dem Smith Wigglesworth war, auch du, ach, du bist's nur, dreht sich rum und schläft weiter. Das ist die Reaktion von Jesus in diesem Sturm. Jesus ist auf dem Weg zu einem massiven Befreiungsdienst. Erkennt, dass der Sturm geistlich ist. Dass das geistliche Widerstände sind. Wie geht er mit dem Sturm um? Er schläft erstmal eine Runde. Und als es seine Jünger nicht mehr aushalten, spricht er ein Wort und die Sache ist gegessen. haben auch in Matthäus 14 einen zweiten Sturm. Dieses Mal bewegen sie sich andersrum. Von Osten nach Westen. Sie kommen aus Dekapolis und fahren auf die andere Seite des Sees zurück nach Galiläa. Jetzt ist die Geschichte entwickelt sich so. Johannes der Täufer wurde gerade hingerichtet und die Jünger von Johannes kommen und erzählen es Jesus. Und Jesus ist betrübt, weil er mochte Johannes. Und jetzt kann man spekulieren, aber die waren irgendwie verwandt, weil als Elisabeth und Maria schwanger sind, die eine mit Johannes, die andere mit Jesus, dann geht Maria zu ihrer Verwandten Elisabeth. Also die waren verwandt. Wie eng oder so, das lässt sich schwer nachvollziehen, aber die waren auf jeden Fall verwandt. Und sein Cousin x-ten Grades, mit dem er aber zutiefst von Herzen verbunden war. Warum? Jesus redet so über Johannes und sagt, ihr wartet darauf, dass Elia zurückkommt. Für die, die es begreifen können, Johannes ist dieser Elia. Der Wegbereiter, der Rufer in der Wüste, der den Weg macht für den Herrn. Das war Johannes. Und der wurde gerade hingerichtet. Das ist eine eigene Geschichte, das wäre eine eigene Predigt. Die lassen wir heute. Aber Jesus will sich eigentlich zurückziehen. Warum? Er trauert. Er will sich eigentlich zurückziehen, das bekommen die Leute aber mit. Und als er ankommt, sind die schon da. Und er sieht die Leute in ihrer Krankheit, in ihrer Zerbrochenheit. Und so heißt es da, es dauert ihn. Er bedauert sie. Er hat Barmherzigkeit berührt ihn. Und er dient ihnen. Und es kommt zur Speisung der 5000. Und als die dann fertig sind mit Essen und aufräumen und die Jünger durch den Wind sind, sagt Jesus den Jüngern, fahrt ihr schon mal los, ich mache hier noch fertig und dann komme ich nachher später nach. Und die so, See, ein Boot. Jesus meint, macht euch keine Sorgen, ich habe es im Griff. Die Jünger rudern los und Jesus nimmt sich Zeit, um seinem Vater zu begegnen. Geht auf den Berg. Da kommt dieser zweite Sturm. Da kommt dieser zweite Sturm. Gleiche Reaktion der Jünger. Wir gehen dabei drauf, wir kommen nicht weiter. Und dann schauen sie so nachts über den See und sehen Jesus beim Spazierengehen. Auf dem Wasser. Erste Reaktion. Das ist ein Gespenst. Aber einer kapierte es was anderes. Und Petrus meint, Jesus, wenn du das bist, dann ruf mich zu dir. Wenn du das bist, und jetzt kommt die King Lots Version, dann lass mich aus dem Natürlichen komplett raustreten, wie du aus dem Natürlichen komplett rausgetreten bist, rein ins Übernatürliche, weil das, was da passiert, hat mit natürlich nichts mehr zu tun. So, der erste Sturm war Widerstand und es war eine geistliche Sache, aber es war Widerstand. Der zweite Sturm war genauso geistlich, aber kein Widerstand. Nachdem Jesus betroffen ist, Trauer empfindet durch den Verlust seines Cousins, Freundes, Vorgängers, Johannes, er sich trotzdem, bevor er sich zurückzieht, erstmal auf die Barmherzigkeit seines Vaters einlässt und den Menschen dient. Dann aber Zeit mit seinem Vater hat, geht so ins Übernatürliche, dass er auf dem Wasser gehen kann. Und Petrus erkennt das, dass die Kraft Gottes und das Übernatürliche, dass die übernatürliche Atmosphäre gerade so geladen ist, dass alles geht. Und seine Frage ist, Jesus, wenn das wirklich du bist, wenn ich das richtig erkenne, dann ruf mich zu dir. Dann will ich mich darauf auch einlassen. Und Jesus sagt, klar, komm. Und Petrus tritt aus dem Boot und geht auf dem Wasser. Bis zu einem bestimmten Punkt. Also nicht nur Jesus anschaut, sondern den Sturm. Da fängt er an zu sinken. Aber, wie die Bibel es dann erzählt, sogleich, also sofort, ist Jesus bei ihm, streckt ihm die Hand hin und zieht ihn raus. Komischerweise endet dieser Sturm in dem Moment, als Jesus das Boot betritt. Dieses Mal kein Befehl, kein Wort. Der Sturm hört auf in dem Moment, als Jesus das Boot betritt. Der Sturm des Übernatürlichen hört in dem Moment auf, wo wir uns entscheiden, zurückzugehen ins Natürliche. Stürme und Stürme. Jetzt leben wir in stürmischen Zeiten. Aber es gibt Stürme und Stürme. Es gibt Stürme, die sollten uns nicht den Schlaf rauben. Und wenn wir ihnen begegnen, müssen wir ihnen befehlen. Und es gibt Stürme, die uns einladen, auf dem Wasser zu gehen. Die Kunst ist, zwischen den beiden zu unterscheiden. Ich glaube, dass wir als Gemeinde Jesu Christi und als Jesus-Nachfolger zu schnell dem Sturm des Heiligen Geistes gebieten, zu schweigen. Stürmen, wo wir herausgefordert sind, aufzustehen und selbst dem Sturm zu gebieten. An Jesus hängen und ihn fragen, ist es dir egal, dass ich hier sterbe? Wisst ihr, es gab einen weiteren Sturm. Und inzwischen glaube ich, dass die Jünger gelernt hatten, ein Stück weit zu unterscheiden. Weil der nächste Sturm, den wir sehen, war Pfingsten. Und in diesem Sturm, der kommt, wagen es 120 Leute auf dem Wasser zu gehen, den Mund aufzumachen und das Evangelium in Sprachen zu predigen, die keiner von ihnen gelernt hat. Sie wagen sich herauszutreten aus dem Natürlichen, komplett ins Übernatürliche und das Unmögliche zu tun. Dieser Sturm hat sich Jahrhunderte angebahnt. Warum? Da gibt es so eine Szene in 1. Könige 19. Elia, der Prophet, von dem gesagt wird, dass er zurückkommt, wenn der Messias kommt. Einer der zwei, den Jesus auf dem Berg der Verklärung begegnet ist. Der hat gerade Riesenaufstand veranstaltet unter den Baalspriestern. Da war so eine doch eher brutale Szene auf dem Berg Karmel. Und dann wird er depressiv. Verzieht sich in die Wüste, sitzt in der Höhle und will Gott begegnen. Und Gott sagt ihm, komm mal raus aus der Höhle. Und da steht er am Eingang der Höhle und ein Sturm kommt. Aber Elia merkt, dass Gott nicht im Sturm ist. Und dann kommt ein Erdbeben. Aber Elia merkt, er ist nicht im Erdbeben. Und dann kommt Feuer. Und Elia merkt, Gott ist nicht im Feuer. Aber als der Hauch kommt, das Flüstern Gottes, fällt er auf sein Angesicht, weil er in der Gegenwart Gottes ist. Dieses Trio taucht wieder auf. Da, ich glaube, dass Elia, dieser Prophet, gewusst hat, was passieren muss, aber in der Situation erkannt hat, das ist es noch nicht. Warum? Als Jesus stirbt, gibt es das Erdbeben. Matthäus berichtet darüber, als Jesus stirbt, gibt es ein Erdbeben, die Felsen spalten sich, die Gräber gehen auf und die Heiligen des Alten Testaments werden in Jerusalem gesehen. Matthäus 27. Und am Pfingsten kommt der Sturm und das Feuer und dieses Mal ist Gott im Sturm und im Feuer. Und dieses Mal erkennen es die Jünger und können sich darauf einlassen. Und an diesem Tag, werden 3000 Menschen gerettet. Weil 120 es sich wagen, aus dem Boot rauszutreten, den Sturm zu erkennen, aus dem Natürlichen rauszutreten ins Übernatürliche. Etwas zu tun, was absolut nicht möglich ist. Die Reaktion der Leute ist erstmal, sind die denn, hey, 9 Uhr morgens, die sind schon betrunken. Wir sind hier in der Pfalz, wir würden nicht fragen schon, sondern immer noch. Außerdem sage ich, hey, wir sind einen Schritt weiter, haben die noch nie was vom Frühschoppen gehört. Aber dann fällt ihnen auf, das sind doch alles Galiläer. Wie kommt es, dass ich die in meiner Sprache reden höre? Als Ägypter, als Syrer, als Grieche, als Römer, als wie um alles in der Welt. Weil die den Wind erkannt haben, den haben den Sturm erkannt, haben gefragt, Jesus, bist du das? Und wenn du das bist, dann sag mir, ich soll kommen. Sag mir, ich soll reintreten in diese geistig geladene Atmosphäre, wo alles möglich ist. Und dann mache ich meinen Mund auf, habe keine Ahnung, was ich sage, aber er steht daneben und sagt so, das muss cool gewesen sein, weil der hat sich bekehrt. Wir brauchen eine Unterscheidung, in welchem Sturm wir sind. Damit wir dem Sturm des Heiligen Geistes nicht gebieten zu schweigen. Damit wir aber auch in dem Sturm, der gegen uns steht, nicht versuchen, auf dem Wasser zu gehen. Ich möchte für uns beten, dass wir diese Zeiten erkennen und die Stürme erkennen, in denen wir gerade stehen, weil wir haben stürmische Zeiten. Viele von uns persönlich, und wenn wir schauen, was gerade in der Welt vor sich geht, was gerade in Deutschland vor sich geht, wir haben gerade stürmische Zeiten. Und wir brauchen zutiefst eine Unterscheidung. Ist das ein Sturm, den wir gebieten müssen, dass er aufhört? Und wo ist Jesus drin, damit wir ihm sagen, wenn du das bist, dann ruf mich zu dir. Dann lass mich raustreten aus dem letzten Schutz, den ich in diesem Sturm noch habe, meinem Boot, und aus dem Wasser gehen, weil du gerade auf dem Wasser läufst. Wir brauchen eine Unterscheidung, in welchem Sturm wir uns gerade befinden. Situativ, für uns persönlich und für uns als Land, als Städte, auf der Welt. Und unterm Strich beten wir eigentlich, Heiliger Geist, lass uns erkennen, was du bist und was nicht. Jesus hatte das drauf. Weil der Feind, der gegen uns steht, sollte uns nicht den Schlaf rauben dürfen. Auf der anderen Seite sollten wir auch klar die Einladung hören, auf dem Wasser zu gehen. Lass uns aufstehen, ich möchte gern beten, dass das Gott in uns bewirkt. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr so durch die Stürme geht, die gerade um euch herum toben. Und dass ihr anfangt, bevor ihr anfangt zu beten, dass der Sturm weggeht, dass Gott das wegnimmt oder gebietet, dass ihr erstmal frei fragt, Jesus, bist du das? Jesus, bist du das? Und Jesus, wir laden dich ein, nicht die Stürme zu beenden. Wir laden dich ein, uns eine klare Unterscheidung zu geben, in welchem Sturm wir uns befinden. Heiliger Geist, du bist der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Gib du uns Offenbarung über die Stürme in unserem Leben. Über die Stürme, in denen wir uns befinden. Gib uns, wie ein Elia gemerkt hat, in dem Sturm ist Gott nicht drin. In dem Feuer ist Gott nicht drin. Wie die Jünger aber am Pfingsten erkannt haben, in dem Sturm ist Gott und in dem Feuer ist Gott. Schenk uns eine Unterscheidung. Schenk uns ein Gespür für deine Gegenwart. Lass uns nicht auf den Sturm reagieren und auf den Sturm schauen, sondern auf dich, Jesus, und eine Sensibilität entwickeln für deine Gegenwart, damit wir erkennen, welchem Sturm wir gebieten und in welchem Sturm wir auf offenem Wasser gehen sollen. Und danke, Herr, dass du uns nicht hängen lässt und dass du uns sensibel machst, dich zu erkennen. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber.